Ja, guten Morgen miteinander. Danke, Debbie, du hast schon eingeführt, Thema Gnade heute am Morgen. Und ich will euch zum Anfang auch in eine ganz kurze Geschichte mit reinnehmen, die wirklich passiert ist. Kannst du mir gerade mal ein Bild geben? Danke. Unbegreifliche Gnade. Und zwar spielt die Geschichte so etwa im 18. Jahrhundert. Auf einem Schiff. Auf dem Schiff sind Sklaven transportiert worden und ein junger Mann ist Teil davon gewesen, die Sklaven zu transportieren. Er war ein junger Mann gewesen, und er ist dann auch aufgestiegen zum Kapitän von so einem Sklavenschiff. Mit 23-jährig, 1748, kommt sein Schiff, wo er als Sklavenhändler-Kapitän ist, in Seenot. Es gibt einen Sturm und er ist ganz verzweifelt, weil er um sein Leben ringt. Und in dieser Situation betet er. Da kommt ihm der allmächtige Gott in den Sinn und er betet verzweifelt um Rettung. 24 Jahre später tut der inzwischen nicht mehr ganz so junge Mann, John Newton, das Lied dichten Amazing Grace, wo wir wahrscheinlich, wo viele von uns kennen. Er war Sklavenhändler gewesen, der John Newton, ist später dann, wo er eben zum Glauben gekommen ist, dann Pastor geworden, ein geistlicher Mann, hat ganz viele Leute geprägt und dann ist eben das Lied entstanden, Amazing Grace. How sweet that sound. Also, wie süß der Klang, die erstaunliche Gnade, die einen Elender wie mich rettet. Er als Sklavenhändler, der zu Gott gefunden hat und gemerkt hat, dass er eigentlich einst verloren gewesen ist und jetzt gefunden worden ist. Er ist blind gesehen, aber jetzt darf er sehen. Amazing Grace. Die erstaunliche Gnade, die wunderbare Gnade, unglaubliche, unbegreifliche Gnade, die uns von Gott her zuteil wird. Ja, was ist Gnade? Gott wendet sich uns, den Menschen in Liebe zu. Er spricht uns besonders an und es ist unverdient. Aber Gott ist mit seiner Gnade da. Und die persönliche, unverdiente Zuwendung von Gott zu einem Menschen beschreibt eben das Wort Gnade. Ich will euch jetzt mit reinnehmen in eine nicht wirklich basierte Geschichte. Aber die Jesus erzählt hat, er hat ein Beispiel gebracht. Von dem sogenannten Schalksknecht. Und ich will euch mit reinnehmen, Matthäus 18. Wer will mitlesen, darf das gerne tun. Matthäus 18, ab dem Vers 23. Da heißt es, seht bei dem Gleichnis, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Da wird uns in dieser Geschichte von dem sogenannten Schalksknecht, wie es bei Luther heißt, Schalk ist so, der Schalk sagt, das nichtsnutzige, arglistige, hinterhältige Mensch, werden wir nachher noch sehen. Und da ist eben der Knecht zu dem König gebracht worden, der ihm 10.000 Talent geschuldet hat. Und wenn wir uns die Schuld anschauen, die der Mark hat, 10.000 Talent, müssen wir uns mal bewusst sein, ja, was bedeutet das? Wenn das jetzt in Franken angegeben wäre, wäre es etwas anderes. Aber es ist ein Talent angegeben. Was bedeutet das? Zu damaliger Zeit war ein Denar ein Tageslohn, den ein normaler Arbeitnehmer so ungefähr hatte, wo er am Tag sich erarbeitet hat. Ein Denar. Und ein Talent hat einen Wert von 6.000 Denar. Das sind also 6.000 Tageslöhne. Jetzt hat die Schuld von dem Mann, wo es beschrieben wird, aber nicht ein Talent gegeben, sondern 10.000 Talent. Und wenn man das aufrechnet, dann ist das eine Schuld von 60 Millionen Tageslöhnen. Um die 60 Millionen Tageslöhne zu erarbeiten, müsstest du eigentlich 200.000 Jahre arbeiten. Und wir merken, bei dieser Schuld, die ist so gross, dass jeder normal denkende Mensch merkt, in dem Leben, das ich hier habe, funktioniert das nicht. Das werde ich nie im Leben können, jemals zurückzahlen. Wenn du davon ausgehst, dass du vielleicht im Durchschnitt, dass man etwa 50 Jahre im Leben schafft, dann bräuchte man, um die Schuld abzuzahlen, 4.000 Leben. Ich habe nur ein Leben. Und das langt nicht. Da wird uns also ein Mann vorgestellt und Jesus zeigt auf, wie gross eigentlich unsere Schuld gegenüber Gott ist. Ist mir das nur bewusst, wie gnädig Gott mit mir ist? Wie er meine Schuld, wo ich eigentlich bei ihm habe, mir gern vergibt. Kolosser 2 heißt: Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und das ist Gnade. Jesus hat den Schuldschein zerrissen, er hat auf sich genommen, ans Kreuz genagelt. Und es ist eine unbegreifliche Gnade, wo ich hoffe, dass uns immer wieder neu auch wieder bewusst ist. Was hat Jesus mir eigentlich da erlaubt? Wie gnädig geht er mit mir um? Der John Newton hat in dem Moment, wo er auf dem Schiff war und betet hat, hat er vielleicht noch gar nicht alles gemerkt. Aber im Nachhinein hat er gemerkt, eigentlich, wie schuldig er ist, wie er vor Gott dasteht. Und auch mein Leben sieht nicht besser aus. Auch wenn ich nicht ein Sklavenhändler bin. Ich stehe in großer Schuld bei Gott. Und jetzt geht das Beispiel von dem Schalksknecht geht weiter. Matthäus 18, aber im Vers 28, da heißt denn: Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare, also 100 Tageslöhne, schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Und so im Gegensatz von der Schuld, die Schuld, wo man merkt, im Leben die ist nie möglich abzuzahlen, 100 Tageslöhne machbar, oder? Ich will dir alles zahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und dann heißt es am Schluss: So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wow, was für ein Beispiel, wo Jesus da bringt. Und das Beispiel, die Geschichte, das Gleichnis soll in unserem Herz ankommen und soll ausgelebt werden. Es ist krass zu sehen, wie Gott mit einer fehlenden Vergebungsbereitschaft umgeht. Die wird von Gott nicht nur nicht duldet, sondern wird bestraft. Mit dem Maßstab, wo ich messe, werde ich gemessen. Kolosser 3,13 heißt: Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Wow, und ich merke, das fordert mich raus. Weißt du, wie es dir geht? Als Basis muss ich aber sehen, wie gnädig Gott zu mir ist. Wie Gott mir alles vergeben hat. Und eigentlich auch die Dimension von dieser Schuld gesehen, die nicht abzahlbare, enorme Schuld. Und eigentlich, so auf Neudeutsch gesagt, die Peanuts. Das bisschen, wo mir vielleicht ein anderer schuldet. Und wir merken so ganz, ganz stark, auch in dem Gleichnis, so weit weg ist das gar nicht von mir. Bin ich denn bereit, einem anderen das, was er mir angetan hat, was er mir schuldet, oder wo ich denke, dass er mir schuldet, zu erlassen, zu vergeben, ihn loszulassen, frei zu lassen. Und ich glaube, ein großer Unterschied besteht bei dem, dass Vergehen nicht vergessen heisst und auch nicht, dass automatisch die Verletzung vorbei ist. Wenn jemand schuldig geworden ist an mir, dann kann es durchaus sein, ich bin verletzt. Debbie, wenn ich jetzt würde dir mit der Faust ins Gesicht schlagen, so richtig fest, dann habe ich dich verletzt. Und dann kannst du mir zwar vergeben, aber es braucht Zeit, bis das wieder heilt. Du bist verletzt. Und das ist ein Unterschied, ob ich bereit bin zum Vergehen oder ob ich die Auswirkung noch spüre und merke, ich bin verletzt und das muss noch heil werden. Nicht automatisch mit dem, dass ich vergibe oder der andere aus dieser Schuld loslasse, ist bei mir alles gut. Aber ich soll zum anderen nicht nachtragen. Weil der Belastete, wenn ich es nachträge, bin ich. Weil sprich wortwörtlich, ich träge am anderen das nach. Und bin selber in dem Moment belastet. Und in dem Gleichnis ist mir so stark vorgekommen, wie der Mann so viel vergeben worden ist. Und sein Brüder, sein Mitknecht, ihn inständig bittet, auf Knie, ihm das Wenige zu erlassen. Ihm die Schuld zu erlassen, wo er schuldig geworden ist an ihm, und er ist hartherzig, nicht bereit dazu. Aber ist es nicht manchmal bei uns auch so, dass ich vielleicht gern Vergebung in Anspruch nehme, bin ich aber auch bereit, es weiterzugeben? Haben wir begriffen, was die Gnade Gottes wirklich bedeutet? Wie viel mehr Gott mir erlassen hat? Der amerikanische Seelsorger David Simmons hat mal in einem von seinen Büchern geschrieben, vor vielen Jahren kam ich zu der Erkenntnis, dass es zwei Hauptgründe für die meisten emotionalen Probleme bei Christen gibt. Einmal das Versagen, Gottes unbedingte Gnade und Vergebung zu verstehen, zu empfangen und auszuleben. Und zum Zweiten das Versagen, diese bedingungslose Liebe, Vergebung und Gnade auch weiterzugeben. Wir lesen, wir hören, wir glauben an eine gute Theologie der Gnade, aber wir leben nicht danach. Die gute Nachricht des Evangeliums der Gnade hat unsere Gefühlsebene nicht erreicht. Wenn ein Bruder mich um Vergebung bittet, bin ich bereit, ihm die Schuld zu erlassen, ihn aus dieser Schuld rauszulassen. Und das, was der amerikanische Seelsorger da schreibt, ist eine gute Frage, die wir uns stellen müssen. Ist Gnade in meinem Leben nur eine gute Theorie, die ich kenne? Oder wird es im Leben praktisch und hat es auch Auswirkungen? Hat die Botschaft von der Gnade mein Herz erreicht? Und da schließe ich mich genauso ein, dass sie mir, glaube ich, alle herausgefordert. Warum tun wir uns manchmal so schwer da drin? Der Schalksknecht in dem Gleichnis ist so hartherzig mit seinen Mitbrüdern umgegangen, weil die Gnade er zwar angenommen hat und bekommen hat, aber sie hat sein Herz nicht erreicht. Sein Herz ist unberührt geblieben davon. Die Gnade ist gratis und sonst ein Geschenk. Aber sie will mein Herz verändern. Sie will mein Leben verändern. Und der Paulus, der hat dann den Korinther einmal 2. Korinther 6 geschrieben, als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch, wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Und Korinther, Paulus hat Zustand in Korinth, wo er sieht, wo ihn eine tiefe Sorge erfasst. Ist all das, wo sich in der Verkündigung Korinth ereignet hat, ist das vergeblich geschehen? Ist das ohne Auswirkung geblieben? Ohne Frucht geblieben? Gottes Gnade in ihrer unerhörten Größe, Fülle, vergeblich? Im Schwarzwald hat es früher noch ganz viel sogenannte, wie in dem, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, die klappernden Mühlen am rauschenden Bach, klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Vielleicht sind ihr auch mal im Schwarzwald gewesen und haben die Wassermühle gesehen mit diesen grossen Rädern, wo dann das Wasser reinkommt und das bewegt sich. Und man hat alte Wassermühlen zum Teil wieder in Gang gebracht und hat die in Betrieb genommen. Wenn die Mühlen im Betrieb gewesen sind, ist das zugeleitete Wasser über die grossen Schaufelräder gebracht worden und hat das Mühlrad in Bewegung gebracht. Es hat aber auch die Möglichkeit gegeben, die Mühle abzustellen, dass das Rad sich eben nicht dreht. Und es ist einfach durch das passiert, dass man das Wasser in einen Seitenkanal abgeleitet hat und das Wasser ist am Mühlrad vorbeigeflossen. Das abgeleitete Wasser ist dann in die Leere gegangen, ohne das Müllrad anzutreiben. Und genau so etwas eigentlich meinte Paulus da in dem 2. Korinther 6. Wenn er verstorben ist, wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Lasst die Gnade in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Wo geht das Wasser hin? Geht es einfach in die Leere und bleibt ohne Auswirkung? Geht die Gnade in meinem Leben, bleibt die ohne Auswirkung? Das, was Gott tut, muss von mir aufgenommen werden. Muss in meinem Leben einfließen. Soll in meinem Leben eigentlich vieles in Bewegung bringen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben das Ziel von der Gnade ist, dass die Gnade Gottes zwar fließt, aber dann bei mir vollständig ins Leere läuft. Und dann bewegt sich nichts. Es verändert sich nichts. Es bleibt alles beim Alten. So wie bei dem Müllrad, wo stillsteht, wenn das Wasser abgeleitet ist. Es kann sein, dass ich schon lange Jahre Christ bin. Dass ich vielleicht sogar am Anfang mal ein bisschen nass geworden bin durch die Gnade Gottes. Aber hat sie mein Leben total erfasst? Bin ich noch wieder ganz neu erfasst von dieser unbegreiflichen Gnade, wo Jesus mir zuteil hat werden lassen? Und bringt sie in meinem Leben etwas in Bewegung? Oder läuft sie einfach ins Leere? Ich kann routinemäßig jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Ich kann sogar Losungen lesen, Andachten halten, tägliche Impulse lesen. Aber die Gnade geht vielleicht doch in meinem Leben, hat keine Auswirkung. Gnade Gottes ist zwar da, aber sie läuft daneben, sie wird nicht umgesetzt. Die Gnade aber wird zum Ziel kommen, sie wird ihre Arbeit tun. Und da heißt es weiter im 2. Korinther 6, wo der Paulus schreibt, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Der Paulus geht da auf ein Jesaja-Wort ein, wo eine Ankündigung war auf Jesus. Die Gnade Gottes in Form von seinem Sohn Jesus Christus ist aber jetzt schon da. Seine Rettung ist jetzt wirksam. Bei Gottes Gnade handelt es sich nicht um eine ruhende Größe, wo man jederzeit zur Verfügung steht. Hebräer 12,15 heißt: Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Ich kann mich also selber von Gottes Gnade ausschließen. Vielleicht wieder das Gleichnis von Jesus im Hinterkopf. Es geht um Gottes lebendige Geschichte, die ihre Zeit hat und darum, von unserer Zeit, unser Jetzt zu dieser entscheidenden Zeit macht, in der alles kann gewonnen oder verloren werden. Wir brauchen nicht zurückschauen auf die große Erweckungszeiten in unserem Land, vielleicht Erweckungszeiten der Gemeinde. Wir müssen aber auch nicht in die Zukunft schauen und warten, bis Gott irgendwann einmal mächtig handelt. Nein, heute. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Er wird heute wirken in meinem Leben. Jetzt fortwährend, solange bis Jesus wiederkommt, läuft die Zeit der Gnade, wendet sich Gott uns in seiner Gnade zu. Wenn du vielleicht einmal zurückschaust an die vergangene Woche, vielleicht hast du auch schon gemerkt, im Rückblick jetzt, dass es da vielleicht auch eine Zeit der Gnade gegeben. Ein besonderer Augenblick von der persönlichen Zuwendung Gottes dir gegenüber. Und das ist immer, wenn Gott sich euch so zuwendet, enorme Gnade. Weil verdient habe ich es nicht. Das Problem besteht, glaube ich, nicht darin, dass Gott keine Zeiten von der Gnade mehr gewährt. Sondern das Problem besteht meistens darin, dass die Gnade Gottes viel zu oft bei mir ins Leere läuft. Viel zu oft nicht ankommt und nichts in Bewegung bringt. Dass ich die Gnade in meinem Leben, dass sie mich auf der einen Seite erfrischt, wieder ganz neu, aber dass ich auch bereit bin, wenn ein Bruder mich um Vergebung bitten will, dass ich nicht hartherzig werde. Sondern dass ich mir bewusst bin, was hat Gott mir eigentlich vergeben. Ich will auch bereit sein, ihm seine Schuld zu erlassen. Dass die Gnade von Gott in meinem Leben etwas bewirkt, Auswirkung hat, wie bei dieser Wassermühle. Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, es fordert mich raus, fordert uns raus, wenn wir dein Gleichnis sehen, das du erzählt hast, wo wir die Schuld sehen. Die Schuld, die ich eigentlich auch eines Tages von dir hatte, wo du mir vergeben hast. Es ist nicht fassbar. Ich könnte die Schuld in meinem Leben nie abzahlen. Deine Gnade, deine unverdiente Gnade ist so grossartig, so unbeschreiblich, so erstaunlich. Und ich danke dir, dass du mir alles vergeben hast. Dass du den Schuldschein verrissen hast und mir es nicht anrechnest. Und ich bitte dich, dass deine Gnade in meinem Leben nicht ins Leere läuft. Dass sie Auswirkung hat in meinem Leben. Dass ich bereit bin, meine Geschwister zu vergeben und dass mein Herz nicht hartherzig wird. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns ein neues Herz schenkst, das weich ist, wo lebendig ist, wo sich bewusst ist, was, aus welcher Gnade ich eigentlich darf leben. Und ich bitte dich, dass du in unserem Leben das Wasser so leitest, die Gnade in unserem Leben da anführst, dass es Auswirkung hat, dass es etwas in Bewegung bringt. Jesus, ich bitte dich um ein Herz, das gern auch anderen vergibt. Und ich danke dir, dass wir aus deiner Gnade raus dürfen leben. Dass das Fundament und Basis ist vor allem, dass ich überhaupt weitergehen kann. Bitte ich, dass du uns das auch in der kommenden Woche immer wieder neu deutlich machst. Dass du unsere Herzen bewegst. Ich danke dir, Jesus, dass du alles gegeben hast. Und dass du jedes von uns so fest liebst, dass es auch wenn es nur dich gegeben hätte, Jesus für dich und mich einfach gestorben wäre. Aber du hast das für alle Menschen gemacht. Und da danke ich dir und bitte dich, dass das unter uns Auswirkungen hat. Amen.